Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Südamerika und die Rindfleischproduktion in den Mercosur-Staaten trat in den letzten Wochen und Monaten vermehrt durch das Freihandelsabkommen in den Fokus. Wir sprechen heute mit Rudolf Gramner, seines Zeichens Rindermarktexperte der Landwirtschaftskammer Steiermark, über die landwirtschaftliche Produktion in Südamerika, über die Eindrücke seines Aufenthaltes in Argentinien und die Auswirkungen von Mercosur auf die heimischen Bauern. Rudi, kannst du dich bitte kurz mal vorstellen?
Ja, Rudi Gabel ist mein Name, komme von der Landwirtschaftskammer Steiermark, arbeite in der Abteilung Tiere und speziell für den Bereich der Rinderwirtschaft, Mutterkuhhaltung, Almwirtschaft und auch für Farmwildhaltung zuständig.
Du warst gerade in Südamerika und hast dir ein Bild von der Rindfleischproduktion in Argentinien gemacht. Kannst du ein bisschen was über die landwirtschaftliche Produktion dort erzählen?
Ja, genau genommen können wir es uns nicht wirklich so vorstellen, weil einfach die Fläche so enorm groß ist. Und wir waren im Bereich von Buenos Aires unterwegs. Dort ist die sogenannte Pampa. Das ist eine riesige Fläche so groß wie Deutschland, Österreich, Italien. Rein flach, wird genutzt für die Weiderinder, wird genutzt für Sojaanbau, für Mais, für Winterweizen. Also eine unglaubliche Fläche. Und die wird hier genutzt und da wird produziert in einem Ausmaß, das wir uns auch nicht vorstellen können.
Wie kann man sich da einen Ackerbau vorstellen?
Also das ist auch mit dabei. Bei uns ist immer Ackerbau verbunden mit Arbeit mit dem Pflug und mit Ecken und Aussehen und Ernten. In Südamerika wird praktisch nur mehr mit Direktsaat gearbeitet. Direktsaat heißt, also es wird eine Frucht geerntet, dann wird ohne Pflug, ohne Scheibenecke, ohne Grupper, wird dann direkt die Saat eingesät in den Boden. Das funktioniert nur mit Technik, mit Spritzmittel. Also es wird Glyphosat verwendet in allergrößten Ausmaß und Stil. Also Roundup gehört zum System der Bewirtschaftung einfach dazu. Und in Argentinien sind etwa 80% der Flächen werden in der Direktsaat ausgesät. Also von Mais, Soja gibt es praktisch nichts anderes. Und damit verbunden als einerseits Roundup und andererseits auch gentechnisch verändertes Saatgut. Ist in Südamerika zu 99%, in Argentinien eingesetzt bei Mais, bei Weizen, bei Baumwolle, bei Sonnenblumen. Also es gibt nicht wirklich was anderes.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Das heißt, die Fruchtfolge, kann man sich jetzt vorstellen, Mais, Soja?
Genau, ja. Mais, Soja, wenn Winterweizen dabei ist, dann ist es mit zwei Früchten Winterweizen und dann als Zweitfrucht dann Soja. Dann wird also zweimal im Jahr geerntet. Bei Mais wird einmal im Jahr geerntet. Je nach Region gibt es auch Regionen, wo es feuchter wird, wärmer. In Argentinien, wo dann zwei Ernten im Jahr möglich sind.
Das heißt, wenn ich richtig nachkriege, in 3 Jahren kann ich sagen, 4 Ernten.
Ja, 3 Jahren, also, 4 Ernten ist so Standard. Die Erträge sind etwas unter unseren Erträgen. Mhm. Also bei Soja sind es um die 3 Tonnen pro Hektar. Bei Mais sind es etwa 6 bis 8 Tonnen pro Hektar. Aber dadurch, dass eben mehrere Ernten möglich sind, geht sich das auch wieder aus.
Du hast gesagt, Pflanzenschutzmittelausbringung über Pfleger.
Ja, die Flächen sind natürlich extrem groß. Die Schläge sehr groß. Also im Nahbereich von Buenos Aires ist vielleicht noch überschaubarer und nicht so groß an die 50, 60 Hektar ein Schlag. Aber wenn man weiter nach Norden kommt, werden die Schläge dann immer größer, bis 2000, 3000 Hektar ein Feld. Das wird dann meistens mit Flugzeugen beflogen und gespritzt. 2 bis 3 Spritzungen sind da notwendig. Bei kleineren Flächen werden Drohnen eingesetzt, die 15 Liter Spritzmittel enthalten, die dann ungefähr an die 2 Hektar ungefähr mit einer Akkuladung sozusagen bespritzen können. Vorteil von Drohnen ist, dass sie sehr exakt eingestellt werden. Hier wird die Fläche genau eingegeben und dann fliegt die Drohne genau so, wo sie fliegen soll und gibt dann genau die Menge an Spritzmittel ab, die notwendig ist. Bei Flugzeugen ist die Abdrift etwas größer, die fliegen auch höher. Wenn dann der Wind geht, wird natürlich einiges an Spritzmittel verweht sozusagen.
Wer bringt das aus? Gibt es da landwirtschaftliche Facharbeiter? Gibt es da Lohnunternehmen? Wie schaut das aus?
Also die großen Betriebe, die wirklich großen Betriebe arbeiten fast alle mit Lohnunternehmen Zum Teil haben sie eigene Maschinenpark, den sie auch für andere sozusagen zur Verfügung stellen und als Lohnunternehmer arbeiten. Aber grundsätzlich sind da alles derart große Maschinen im Einsatz und Hochtechnikmaschinen, dass die praktisch nur mit Lohnunternehmern zu bewirtschaften gehen. Und es hat sich in den letzten Jahren in Argentinien ein System entwickelt, dass Lohnunternehmer ihre Dienste zur Verfügung stellen. Und dann gibt es Betriebsführer oder Unternehmen, Firmen, Privatpersonen, die Flächen pachten. Dann nehmen sie einen Lohnunternehmer dazu und dann bewirtschaften sie zigtausende Hektar ohne eigenen Grund. Also eine ganz eigene Form der Bewirtschaftung, die bei uns in dieser Art und Weise auch völlig unbekannt ist.
Das sind Unternehmen, die sich für die Landwirtschaft spezialisieren und einfach...
Das sind Unternehmen, die das Feld einmal abchecken und dann sagen, in der Landwirtschaft lohnt es sich dazu einzusteigen und die können dann einsteigen ohne relativ viel Geld. Also die packen sich die Fläche und bewirtschaften mit Lohnunternehmen. Haben also nur variable Kosten.
Sind das dann Einheimische oder kommen die voll?
Einheimische absichtlich.
Ja. Es ist ja durch Mercosur vor allem die Rindfleischproduktion in den Fokus gekommen. Obwohl wir wissen, dass wir natürlich ackerbautechnisch auch sehr abhängig sind von Argentinien. Ja. So, wie werden die Mastrinde in Argentinien gehalten?
Argentinien hat sehr lange Zeit die Naturweideflächen genutzt für die Rinder. Und vor 100 Jahren war Argentinien der weltgrößte Rindfleischexporteur mit verarbeiteten Rindfleisch, Corned Beef in Dosen. Ich habe eigene Fabriken. Und das hat Argentinien zu einem der 10 reichsten Länder gemacht. Seit ungefähr 30, 40 Jahren haben sie dann begonnen aufzubauen, solche Feedlots, also Maststationen mit Feedlots. Und seit 20 Jahren ist es ganz massiv, dass Weideflächen aus der Weidenutzung kommen und umgebrochen werden für Mais und Soja. Das ist seit 20 Jahren. Und seither verschiebt sich auch die Rindfleischproduktion eher weg von der Weidehaltung hin zur Feedlot-Mast. Das ist ähnlich wie in Brasilien. Die Vorteile der Weidemast waren vorher, dass die Tiere immer auf der Weide waren. Es war Mutterkuhhaltung, die wurden dann mit 6 bis 8 Monaten abgesetzt, die Kälber, verblieben dann auf den Weideflächen und wurden mit ungefähr 30 Monaten Alter dann geschlachtet. Und da hatten sie Schlachtgewichte von 300 Kilogramm, 350 Kilo. Das ist wie bei uns die Jungrinder. Nicht das Schlachtgewicht 350, sondern das Lebendgewicht bei der Schlachtung. Und das war ein Fleisch, das also von den Teilstückgrößen her sehr klein war. Die Tiere waren schon älter und das hat genau dem argentinischen Markt entsprochen. Die wollen ein Fleisch nicht so groß und grillen dann über längere Zeit, 3 bis 4 Stunden. Und das Fleisch muss auch einen gewissen Biss haben. Das muss also fester sein wie bei uns. Und das war ideal mit dieser Weidemast. Und jetzt, wie gesagt, hat sich das verändert, dass zunehmend Tiere aus den Feedlots dann kommen. Diese Tiere sind dann schwerer und die Feedlots haben sich auch spezialisiert, also die haben dann eigene Boxen, eigene Abteilungen, wo sie Rinder mästen für die Europäische Union, für den Export. Die sind dann eher schwerer als die Tiere, die sie für den Inlandsmarkt benötigen. Aber Rindfleisch grundsätzlich, Argentinien ist da nicht so sehr zu fürchten, hat eine Rindfleischproduktion von 108% Selbstversorgung, also nur 8%, was in den Export muss sozusagen. Und die Argentinier lieben Rindfleisch, haben einen Verbrauch von 60 Kilo pro Jahr, das ist ungefähr 5-mal so viel, wie wir in Österreich haben. Rindfleisch gibt's immer. Von in der Früh bis am Abend gibt's eigentlich nur Rindfleisch. Sehr wenig Schweinefleisch, bisschen Geflügelfleisch.
Wie kann ich mir dann die Mast in einem Feedlot vorstellen?
Feedlot ist eine Box. Feed heißt ja füttern, Lot ist Box. Also die Tiere werden gefüttert in einer Box oder Abteilung.
Wie groß ungefähr?
Je nachdem, zwischen 100 und 500 Tiere sind in der Regel in einer Box drin. Die werden zusammengestellt, so altermäßig, gewichtmäßig, dass sie zusammenpassen. Gemästet wird immer mit weiblichen Tieren, also Kalvinnen, und kastrierten männlichen, also Ochsen, niemals Stiere. Die kommen im Alter von ungefähr 6 bis 8 Monaten in die Feedlot.
Also typische Einsteller.
Als Einsteller, ja. Mit eher geringeren Gewichten, so an die 200 Kilogramm. Bekommen dann eine Einstandsbehandlung, da werden sie also untersucht. Sie bekommen einen Chip ins Ohr. Also zur Erkennung, sie werden geimpft gegen Grippe, gegen Magenwürmern, Parasiten, ähnliches und werden dann entsprechend ein Gewicht in einer Box zugeteilt. Also die Box ist immer unter freiem Himmel, also niemals ein Stall. Die stehen auf der Erde, auch im Mist und in der Gülle und durch in der Mitte geht in der Regel eine Futterstraße durch, links und rechts sind dann die einzelnen Boxen mit den Tieren. Und wir haben jetzt eine Feedlot angeschaut mit ungefähr 8500 Rindern, die sie jetzt im Bestand haben, war vom Geruch etwas anstrengend, weil logischerweise man hat das Gefühl, man steht da in einem Misthaufen, wenn man da durchgeht, weil einfach Gülle und Mist und Ammoniak stark dort wirken.
Von der Fütterung her, was futtern Sie?
Ähnlich wie bei uns, Rinder sind auf der ganzen Welt mehr oder weniger gleich vom Wiederkäuer. Sie beginnen mit einer rohfaserreicheren, eiweißreicheren Ration. Sie haben in der Regel 3 Rationen. Die erste ist eiweißreicher und rohfaserreicher. Das wird dann verändert hin weniger Eiweiß stark im Energiebereich. Und sie haben immer dabei Luzerne, Silage als Eiweißträger, zum Teil Soja am Beginn der ersten Ration, dann Mais-Silage, zum Teil auch Sorghum und Hirse, also Sorghum, Hirse, Silage. Das wird dann verändert. Die letzte Ration ist dann, wo Soja praktisch weggelassen wird und dann hauptsächlich Mais als Hauptfutter mittendrin ist, ein energiereiches Futter. Gefüttert wird in Futtermischwegen, die wird also zusammengemischt entsprechend der Ration. Wenn es 3 Rationen sind, wird halt einmal die erste Ration gemischt, wird durchgefahren, dann die nächsten. In der Regel wird einmal im Tag gefüttert. Wir stellen uns immer einen Futtertisch vor, das sind Futtertröge, wo also die Tiere das nicht rausschmeißen können. Die sind also relativ hoch und der Futtermischform gibt es in den Trog dann hinein. Die Kontrolle der Futter, ob es ausreichend ist oder zu wenig oder zu viel, ist, was am nächsten Tag noch drinnen ist im Trog. Und dann wird angepasst. Aber im Durchschnitt haben sie so 1200 bis 1400 Gramm tägliche Zunahmen. Das ist, wie bei uns gute Massbetriebe auch erreichen können.
Ein Tier ist verletzt oder etwas, gibt es da Einzeltierbehandlung?
Ja, die in der Regel arbeiten bei diesen 8500 Rinderbetrieb waren ca. 4 Reiter im Einsatz. Die treiben die Tiere um, sind immer auf dem Pferd unterwegs und wenn sie durchreiten, durch die Boxen, kontrollieren sie die Gesundheit der Tiere. Wenn dann irgendwo was auffällig ist, wenn ein Tier abseits steht oder struppiges Haarkleid bekommt, krank ausschaut, dann behandeln sie das direkt vor Ort. Die haben Antibiotika mit, also das können sie selbstständig einsetzen. Mhm. Da wird also in der Regel kein Tierarzt herbeigerufen, da müsste schon was Gravierendes sein.
Mhm. Kot und Mist, wie funktioniert das da?
Kot und Mist, also man kann sich das so vorstellen, die Tiere stehen immer auf dem gleichen Platz. Sie haben zwischen 10 und 20 Quadratmetern Fläche. Vorne ist der Futtertisch, hinten ist die gleiche Fläche zurück im Prinzip. Und es vermischt sich dann, es regnet auch wie immer wieder, dann haben wir also Gülle, Wasser, Hahn und Mist. Und in der Regel, und das war auch bei dieser Wildlaut so, die sind für Gefälle 2-3% angelegt. Also wenn es mehr regnet, rinnt das ab, das wird gesammelt in Art Lagunen und nach der dritten Lagune fließt dann die Flüssigkeit, die für die Argentinier geklärte Flüssigkeit fließt dann in einen Bach oder in einen Fluss. Der Mist in der Wildlaut wird einmal im Jahr ausgemistet, wird mit einem Bagger, wird das zusammengeschoben, auf einen Lader gegeben und wird dann rausgebracht auf die Flächen. Also es ist recht, wenn es regnet, sehr intensiv, wenn es sehr trocken ist, längere Zeit, dann staubt es und was sozusagen nicht im Boden versickert wird, vom Winde verweht.
Wie kommen die Farmen zu einer Arbeiter?
Das ist relativ einfach. In Argentinien leben gut 80% der Bevölkerung in Städten und am Land draußen gibt es nur Landwirtschaft, da gibt es sonst nichts. Und in den Dörfern sind ja relativ viele Familien, die wohnen und die sind dann froh, wenn sie Arbeit bekommen. Durchschnittlicher Verdienst eines Arbeiters auf einer Farm ist $700 pro Monat. Und die Arbeit in den Landwirtschaften ist ja durchaus traditionelle Arbeit. Ungefähr 10% der Beschäftigten sind mit der Landwirtschaft beschäftigt. Also gar nicht so wenig, deutlich mehr wie bei uns.
Also man kann fast sagen, alle Landbewohner sind bei der Landwirtschaft dann auch wirklich
beschäftigt. Genau, und die Dörfer am Land draußen sind ja praktisch reine Agrardörfer, landwirtschaftlich ausgerichtet, mit Übernahme, Silos, Stationen, mit Reparaturwerkstätten für Maschinen, für Traktoren und Ähnliches.
Mhm. Also wird es auch keine Geruchsbelästigung, wird sich niemand so aufregen wie bei uns jetzt, sondern wo kriegen Sie die Einsteller her?
Argentinien ist ja ein riesiges Land. 33 Mal so groß wie Österreich, hat riesige Flächen, die jetzt da im Zentralraum sind. Das ist Brett, Lehm und Flach. Dann geht es nördlich über in den Chaco. Das ist eine Wald-, Naturwald-Steppenregion und im Süden Richtung Patagonien. Argentinien hat, wenn ich mich nicht täusche, 25 Millionen Kühe, über 50 Millionen Rinder insgesamt im Bestand. Und von den 25 Millionen Kühen sind 90% Mutterkühe. Die haben also sonst nichts zu tun, als auf den Weiden zu laufen, ein Kalb zu bringen. Das Kalb wird abgesetzt und nutzt sozusagen die Fläche. Das ist sehr typisch, das ist auch in Australien so, in Neuseeland, in Nordamerika, dass die Anzahl der Mutterkühe sozusagen ist immer an die 90% ungefähr. Das ist also Verhältnis bei uns. Wir haben 30% Mutterkühe, 60% oder 70% Milchkühe. Und dort ist umgekehrt 10% Milchkühe, 90% Mutterkühe. Und die werden einfach dann zusammen verkauft, versteigert, geliefert, fixe Lieferbeziehungen, was immer. Mhm. Also das ist kein Problem für die Betriebe, die zu bekommen.
Mhm. Wenn man jetzt an Südamerika denkt, denkt man oft an Hormoneinsatz. Wie schaut das aus?
Hormoneinsatz hat sich Argentinien verpflichtet, keine Hormone einzusetzen in der Mast. Das wird auch kontrolliert. Also bei allen Betrieben, die jetzt für den Export produzieren und erzeugen, die haben eigene Kontrollsysteme, das sind internationale Kontrollfirmen, die das auch kontrollieren, den Einsatz. Und wenn die versprechen, dass sie es nicht einsetzen, dann kann man sich darauf verlassen, weil das einfach über internationale Kontrollfirmen kontrolliert und geprüft wird. Das wird stimmen, das ist kein Problem. Anders ist es in Brasilien. Brasilien setzt schon seit 20, 30 Jahren, also wesentlich länger, auch Wachstumsförderer ein, Biohormone, wie Antibiotika in der Fütterung als Leistungsförderer, nicht jetzt als Krankheitsverhinderer, sondern Leistungsförderer. Und das ist ja eher bedenklich. Und Brasilien hat ja immer wieder, auch jetzt vor einigen Monaten, wieder ein Problem aufgetaucht, dass Fleisch in Europa aufgetaucht ist mit Hormonbehandlung. Hormone, die bei uns seit 30 Jahren verboten sind in Europa, werden dort eingesetzt und das ist eher bedenklich. Aber Brasilien hat eine andere Kultur zu den Rindern. Die sehen die Rinder als reine ein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann. Und je mehr sie damit Geld verdienen, desto besser für die Produzenten. Mhm. Und das ist die große Schwierigkeit. Also Argentinien hat da eine ganz andere Beziehung zu den Rindern und auch zur Fleischerzeugung. Die Argentinier würden niemals Fleisch akzeptieren, das so jung und intensiv gemästet wird. Das entspricht nicht dem Geschmack und ihren Essgewohnheiten.
Wie wird das Hormon verfüttert oder wie funktioniert das?
Ja, Hormoneinsatz. Grundsätzlich wird Hormon eingesetzt bei weiblichen Rindern, Kalbinnen, und bei kastrierten männlichen Rindern. Jetzt genau genommen wird, was den Tieren bei der Kastration genommen wird, die Produktion, den männlichen Tieren von Testosteron, natürlichen Wachstumshormon für die männlichen Tiere. Durch die Kastration wird das, ist weg, der Hoden ist weg, wird nicht mehr produziert. Das wird in der Feedlot dann wieder beigefügt. Und das wird in der Regel in einer Kapsel ins Ohrläppchen wird das gegeben. Das wird dann im Nanogrammbereich, gibt diese Kapsel dann Hormon an den Blutkreislauf ab. Damit kriegt der Körper dann die Steuerung, dass jetzt männliches Geschlechtshormon vorhanden ist und dann verändert er sein Verhalten. Also die Tiere fressen mehr, wachsen mehr in den Muskelbereich und kriegen mehr ein tiertypisches Aussehen.
Das hat es jetzt bei den Ochsen wird es gemacht und bei den Kalben?
Ja, Kalben, weibliche Tiere haben ja einen gewissen Stand an Testosteron, also an verschiedenen Hormonen, auch ein bisschen was an Testosteron. Wenn die jetzt mehr bekommen, dann verändern sie auch ihr Wachstumsverhalten. Fressen mehr und kriegen mehr Muskel. Das ist eigentlich das, was bei Hormon gemacht wird. Und die große Schwierigkeit dabei ist, dass man dieses Hormon, wenn es natürlich vorkommende Hormone sind, wie Testosteron zum Beispiel als typisches eingesetztes Hormon, das kann ich nie im Fleisch oder im Blut oder irgendwo feststellen. Die erhöhte Konzentration, das ist praktisch unmöglich. Das funktioniert nicht. Wenn andere Hormone eingesetzt werden, wie in Brasilien, das Beta-17-Östradiol, das kann man sehr wohl nachweisen. Weil dieser Stand ist relativ stabil, aber bei Rindern ist Testosteron, männliches Geschlechtshormon, variiert im Jahreslauf sozusagen. Oder bei den weiblichen Tieren, wenn der Hormongehalt sozusagen während der Brunst ist auch wesentlich anders wie im Normalfall. Und das macht es also so schwierig. Und der Hormon kann man nur feststellen innerhalb von 5 cm von der Implantierungsstelle. Also man kann es nur am Ohr feststellen, sonst nirgends.
Und das Ohr geht nicht
weg? Relativ schnell ist eines der ersten Teile, die wegkommen am Schlachthof. Und dann am restlichen Schlachtkörper kann ich das nie mehr nachweisen.
Mhm. Das heißt, Europa muss sozusagen glauben, wenn Brasilien draufschreibt, es ist kein nichts enthalten.
Genau. Ja. Mhm. Und da versuchen sie es eben über Verträge, also in Argentinien habe ich das System einmal durchgeschaut, sie haben einen Vertrag mit dem Landwirt, der Mutterkuhhalter wird das nie einsetzen, der braucht das auch nicht, ist uninteressant. Die Feedlot könnte es einsetzen, muss das überlegen, und da wird eben die Feedlot dann schon kontrolliert und überprüft, welche Medikamente verabreichen, wie wird was geben, die werden auch laufend kontrolliert. Und dann wird auch der Schlachthof kontrolliert. Ob er dieses Fleisch vom Betrieb, der sagt, ich habe keine Hormone eingesetzt, dass das auch rein bleibt und das Fleisch ohne Hormoneinsatz sozusagen verarbeitet wird. Und bei den großen Firmen, also die da international tätig sind, kann man sich schon verlassen drauf. Das funktioniert schon. Aber es ist ein bisschen Unsicherheit natürlich, weil es nicht wirklich hundertprozentig nachweisen kann.
Und der Hormongehalt bleibt stabil im Schlachtkörper bis zum Verzehr oder verändert sich der auch noch?
Amerikanische Studien in Nordamerika, die haben das im großen Stil eingesetzt. Sagen immer, wir Europäer sind verrückt, weil wir das Hormon nicht wollen. Die normalen Schwankungen sind ungefähr 10-mal so hoch wie das Hormon, was jetzt über Kapsel verabreicht wird. Also das muss man schon tatsächlich so sagen. Also es ist, wenn ich zum Beispiel ein weibliches Rind in der Brunst geschlachtet wird, das hat dann ungefähr um 10- bis 20-fach höheren Hormonspiegel wie das, was über Hormonkapsel verabreicht wird. Also da habe ich sowieso natürliche Schwankungen. Und bei den männlichen Rindern ist es gleich. Und die Amerikaner sagen, so viel Fleisch kann man gar nicht essen, dass man irgendwie eine Auswirkung spüren würde vom Hormon. Das ist also die unterschiedliche Ansicht. Europa wehrt sich dagegen seit 30 Jahren und beruft sich darauf, dass gewisse Hormone eben unter Umständen krebserregende Wirkung haben können, mit dem wir das bislang verhindert. Aber es ist fraglich, ob das wirklich so hält.
Wenn wir jetzt zurückgehen zu den Feedlots, wie steht es da ums Tierwohl? Was sagst du da?
Tierwohl, also wenn man es betrachtet von der Fläche, von der Bewegungsmöglichkeit, Fläche, gibt es kein Problem. Fütterung passt auch. Wasserversorgung ist drin. Also wo es jetzt was Schwierigkeiten gibt in den südlichen Ländern, ist einfach beim Sonnenschutz. Und so wie diese Feedlot hat jetzt gerade was ausgekommen, was so Sonnendächer machen, damit eben die Sonneneinstrahlung verhindert wird. Ansonsten hat man einfach eine Ansammlung von vielen Tieren. Wie gesagt, mit 8500 ist das eine eher mittlere Feedlot. Die gehen von 4000 ungefähr bis 20.000 Rinder in etwa. Die ganz großen sind dann schon noch einmal eine andere Kategorie. Aber grundsätzlich sind da Tiere drin, die haben 10 bis 20 Quadratmeter an Fläche zur Verfügung, können sich frei bewegen, können sich frei ablegen. Schwieriger bei uns wäre keine Einstreu, weil die liegen immer praktisch im Dreck, in der Jauche und in der Gülle. Kein Sonnenschutz. Das wären so die gravierenden Unterschiede zu unserem Tierschutzgesetz.
Das heißt, welche Rassen sind da überhaupt? Weil haben die dann eine dunklere Fellfarbe? Oder?
Ja, von den Rassensätzen seien auch wieder aus ihrer Geschichte heraus wesentlich kleinere Tiere. Die Kühe sind meistens Angus- oder Herford-Kühe. Die einsetzen, die haben die 400 Kilo Leberngewicht, also wesentlich leichter wie unsere Tiere. Und die Absitz und die Masttiere sind auch wesentlich vom Gewicht her leichter. Und da werden eingesetzt Angus, Herford als typisch englische Rassen. Und dann wird zeitenweise werden Kreuzungen verwendet, wo man dann entweder im nördlichen Bereich Richtung Regenwald indische Rassen einsetzt, die Brahman-Rinder, die tropischen Gebiete aushalten, oder es wird Limousin eingesetzt für die besseren Gebiete im trockenen Bereich. Also wesentlich geringer, die Tiere sind in der Regel alle schwarz, weil sobald Angus dabei ist, ist Fellfarbe schwarz und vielleicht dann noch ein bisschen irgendwo einen weißen Punkt drauf oder Fleck drauf. Aber das ist grundsätzlich sind die Tiere eher dunkel.
Du hast vorher gesagt, die Selbstversorgung ist gar nicht so hoch in Argentinien, liegt bei 108%. Mhm. Wie hoch sind da die Rindfleischpreise?
Für so Standard-Rindfleisch eigentlich relativ nieder in den Supermärkten. Die Supermärkte haben eigentlich auch ein großes Angebot. Nicht so sehr in der Verschiedenartigkeit des Angebotes. Sehr oft haben sie die Regale vollgefüllt mit einem Produkt. Argentinien in der Regel die Grundnahrungsmittel mit dem Preis von staatlicher Regelung, damit sich die Leute das immer kaufen können. Und in Argentinien, man kann sich das bei uns nicht vorstellen, sehr viele Leute verdienen eher weniger, auch in den städtischen Gebieten, wenn sie zuziehen, statt auf Arbeitssuche gehen, die können den Lebensmitteleinkauf auf Raten abzahlen. Das ist habe ich bei uns überhaupt noch nie gesehen. Also das braucht ihr dann bei der Kasse, gibt ihr das ein, Raten und dann Einzug, Zahlung alle zwei Wochen oder alle Wochen so einen bestimmten Betrag. Aber grundsätzlich der Rostbraten, wenn wir da geschaut haben, Rostbraten, hat dort einen Preis gehabt im Supermarkt für 10 Euro umgerechnet. Gulaschfleisch, was bei uns ein Gulaschfleisch wäre, wäre ungefähr bei 8 bis 9 Euro im Supermarkt. Also man sieht da eine relativ geringe Spreizung vom Preis. Die Argentiner können mit einem Lungenbraten jetzt nicht so viel anfangen. Das ist ihnen nicht das mehr wert, weil sie eher das Fleisch haben wollen, was einen guten Biss hat. Wir haben dann auch geschaut, was extra verbockt war, was auch Richtung Export so in diese Art geht. Lungenbraten war dort mit 20 Euro im Supermarkt angeboten. Und restliche Preise sind im Lebensmittelbereich eher unter unseren Preisen. Aber sonst in den Geschäften ist es normalpreisig. Also kann man, wie in Europa, kann man einkaufen.
Mhm. Der Preis für den Bauern oder für den Farmen?
Im Rindfleischbereich sind die Preise deutlich angestiegen im letzten Jahr. Wir haben da geschaut, dass die Verkaufs, durch die in der Nähe von Buenos Aires ist ein Betrieb, der Schlachttiere sozusagen Lebern zusammenbringt und dann werden die dort aufgekauft von Schlachthöfen. Das ist also wie ein Lebernviehmarkt, sind alle Tiere Lebern dort, dann wird dort versteigert und die Schlachthöfe kaufen dort die Tiere. Und da ist jetzt der Preis für das Inland, der liegt ungefähr bei 1600 bis 1800 Euro umgerechnet pro Tier und für den Export bei 1800 bis 2000 Euro circa. Und das ist relativ viel. Das ist so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren sind ja die Preise weltweit sozusagen angestiegen für Rindfleisch und genauso in dem Bereich auch. Aber das Besondere an dieser Versteigerungsort, es können bis zu 14.000 Rinder pro Tag versteigert werden. Und wir waren dort, da waren 9.500, die sind in einer Stunde versteigert worden.
Das ist dann ein Abnehmer?
Es sind die Schlachthöfe und dort ihre Einkäufer. Und das sind 44, haben eine Lizenz, dass sie dort einkaufen. Und die sind dort, da gehen die, vier verschiedene Stationen gehen die durch. Und dann wird der Zuschlag vergeben und die werden dann verkauft dort. Mhm. Also unglaublich in der Geschwindigkeit und in der Menge. 14.000 Tiere Kapazität pro Tag, also das ist schon enorm hoch. Also das ist so beim Rindfleisch, also sehr gute Preise bei Rindfleisch. Und bei Soja bekommen jetzt die Bauern für die Tonne Soja 250 Euro. Auch ein ganz schöner Betrag, was sie sehr zufrieden sind. Was Argentinien macht, das ist bei uns völlig und in der Art und Weise nicht bekannt. Argentinien als Staat legt dann auf die Exporte eine eigene Steuer drauf. Und die ist momentan bei Soja 25% Exportsteuer. Das war vor Milei, vom jetzigen Präsidenten, war das 35%. Also der Staat hat das extra noch verteuert, um Geld einzunehmen.
Also die Landwirtschaft ist dort der Devisenbringer?
Das ist absolut der Devisenbringer, ja. 60% der Exporterlöse kommen von der Landwirtschaft. Über Soja, Mais, ähnliches Rindfleisch.
Und durch Mercosur ist ja die Angst, dass jetzt mehr Fleisch nach Österreich kommt, nach Europa kommt. Wie hat die Situation vorher ausgeschaut? Wie viel Fleisch ist vorher gekommen? Wie viel wird in Zukunft kommen?
Also es hat Argentinien liefert, sind die 50.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr circa nach Europa. Insgesamt sind jetzt schon die letzten Jahre an die 200.000 Tonnen aus Südamerika nach Europa gekommen.
Der größte Lieferant Brasilien?
Brasilien ist der größte Lieferant. Zweitgrößte ist Argentinien, dann ist Uruguay. Bisschen was aus Paraguay. Das wird ab so gleich bleiben in etwa. Nach Österreich gekommen sind im Jahr 2024 etwa 1900 Tonnen. Das ist in Österreich um einen Verbrauch ungefähr von 190.000 Tonnen. Also etwa 1% von unserem Fleisch ist praktisch aus Argentinien gekommen. Und das ging in sozusagen ausschließlich in die Gastronomie Großverteiler. Und was jetzt erwartet wird, ist einfach das, bisher haben wir über deutsche Händler das bezogen, also österreichische Firmen, die im Gastronomiebereich tätig sind, könnte sein, dass die vermutlich Direktverträge jetzt verstärkt machen und abschließen. Aber es ist nicht anzunehmen, dass die Mengen jetzt extrem steigen werden. Das ist, erstens hat Argentinien nicht das Potenzial mit ihren Produktionssystemen, den hohen Inlandsverbrauch. Und sobald der Export stärker wird und der Preis anzieht, wird Argentinien Möglichkeiten finden, das zu reduzieren, um die Mengen da zu beschränken. Mhm. Also da ist, und die Argentinier sind es sehr entspannt, also sie sind da überhaupt kein Problem. Sie sind eher umgekehrt ein bisschen die Schwierigkeit, dass sie von europäischen Waren dann mehr bekommen werden, weil da haben sie auch jetzt entsprechend Zölle drauf, also das geht Richtung Fahrzeugindustrie, Pharmaindustrie und ähnliches.
Also sie haben auch Ängste?
Ja, absolut. Ja. Also mindestens so viel wie Erwartungen, dass mehr und besser wird.
Mhm. Und welche Fleischstücke kommen nach Europa?
Das ist vereinbart worden vor einiger Zeit, vor auch schon fast 30 Jahren, dass im Rahmen der sogenannten Hilton-Quote, das ist, das Fleisch nach Europa kommt und das ist ausschließlich Lungenbraten, Rostbraten, Beiret, also nur Edelteile. Das macht auch Sinn, weil die, besonders diese Teile finden in Südamerika nicht wirklich so einen reißenden Absatz. Das interessiert sie, der Lungenbraten interessiert die dort nicht beim Grillen. Das wollen sie. Das wird dann nach Europa geliefert, also haben wir da nicht so eine schlechte Situation. Und diese Teile sind die zu uns kommen und die tun uns dann zwar nicht in der Menge so weh, weil die Menge ist nicht so ausschlaggebend, aber dann doch speziell, wenn jetzt Gastronomieverteiler aus Südamerika Lungenbraten kaufen, kaufen sie den wesentlich günstiger als von unseren Schlachthöfen. Und damit geht ein indirekter Druck auf die Schlachthöfe, weil wir in Österreich das Prinzip haben, dass die hochwertigen Fleischteile sind besonders teuer, weil sie andere Fleischteile sozusagen mit subventionieren jetzt, unter Anführungszeichen. Und das macht es schwierig. Also wir haben besonders auf Lungenbraten und Edelteile haben wir höhere Preise drauf, eigentlich in der Kalkulation. Wesentlich höhere wie Südamerika. Und wenn die dann reinkommen, kaufen dann Abnehmer bei uns weniger österreichische Ware, dann bleiben die Schlachthöfe auf den Lungenbraten unter Umständen nicht sitzen, aber verkaufen da weniger. Und das gibt dann den Druck weiter auf den Preis. Also da ist ein bisschen Preisdruck ist zu erwarten, aber jetzt nicht so sehr. Die großen Mengen machen das nicht aus.
Wenn wir 100 Kilometer mit einem Rind fahren, wirst die Transportkosten sind enorm. Wie kann es so sein, dass für Argentinien das Fleisch dann so billig auslandet?
Das ist relativ einfach. Wie gesagt, schwierig ist, wenn wir noch vom Grazer Schlachthof nach Merezöl ein Fleisch aufführen, dann kostet das wahrscheinlich mindestens 1 bis 2 Euro Transportkosten pro Kilo. Wenn von Buenos Aires vom Hafen Fleisch verladen wird auf Containerschiffe, das geht nach Genua oder Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, wurscht wo, dann ist ungefähr 50 bis 70 Cent pro Kilo ist der Frachtpreis. Das ist praktisch gar nichts. Das ist also ein Viertel von dem, was wir im Inland bei uns haben. Wie kommt das zustande? Verstehen wir oft nicht. Aber grundsätzlich sind das Containerschiffe, die bis zu 80.000 Tonnen oder bis mehr sogar laden können. Da kommen die Container rein, das sind eigene Kühlcontainer. Die werden zugemacht, die werden versiegelt eingestellt, dann Strom angehängt und sind dann 3 bis 4 Wochen auf diesen Schiffen unterwegs. Und die Containerschiffe, die transportieren Container, wurscht was drin ist. Und die fahren weltweit, fahren sie mit Waren herum. Und während sie, und das ist unter Anführungszeichen für die europäische Wirtschaft schon wichtig, das Mercosur-Abkommen, wenn wir von Europa Waren nach Südamerika liefern, dann sind es die gleichen Containerschiffe, die Fleisch zurückbringen. Und Fleisch, nicht so sehr für Argentinien, aber Brasilien schon, Fleisch, Soja, Mais, Weizen, sind die Produkte, die Argentinien verkaufen kann, wo sie Devisen bekommen. Und das ist das Einzige, wo sie Einnahmen haben, genau genommen als Staat. Und das ist ferner wichtig. Und wir liefern sozusagen von Europa, wie man es einmal beschrieben worden ist, Chaos vor Cars, Kühe für Autos sozusagen. Wir liefern Autos nach Südamerika und bekommen Rindfleisch zurück, weil bei Rindfleisch aber nicht diese Menge ausmacht. Das wesentlich wichtiger für uns ist Soja, den wir dann in der Produktion einsetzen. Also das läuft ungefähr so. Und wenn man es dann mal vorstellt, ein Rostbraten oder Beiret, im Supermarkt kostet es in Südamerika, also in Argentinien, etwa 10 Euro jetzt im Verkauf. Wenn ich jetzt diese 10 Euro hernehme und sage, die gehen jetzt in den Export, dann kommt eine Exportsteuer drauf, die ist ungefähr 12% jetzt bei Rindfleisch. Also ist das etwa 11 Euro. Der Transport vielleicht 70 Cent oder wenn man es hochrechnet, vielleicht 1 Euro. Bin bei 12 Euro Einstandskosten sozusagen am Hafen in Rotterdam oder in Genua für den Kilo Rostbraten. Dann gibt es Abfertigungen. Jetzt wird noch Zoll drauf. Wir haben 2 Zollsätze derzeit, 7% für die Hilton-Quote und 40% für die Nicht-Hilton-Quote. Also im Rahmen der Hilton-Quote können derzeit 47.000 Tonnen von Südamerika reinkommen und außerhalb der Hilton-Quote sind es bis zu 200.000 Tonnen. Und wenn ich jetzt die Hilton-Quote habe, 7% nochmal von 12 Euro, macht das auch nicht fett, das sind dann 13, 14 Euro plus eine Abwicklungsabgabe oder Gebühr an den Hafen, dann bin ich vielleicht beim Einkaufspreis von 14, 15 Euro für Kilo Rostbraten. Mhm. Und wenn das dann in einen Gastronomieverteiler kommt, wenn er seinen Aufschlag drauf gibt, geht sich das immer noch aus.
Also vor allem für die Gastronomie ist südamerikanisches Fleisch.
Ja, genau. Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich ja jetzt erneut verpflichtet, kein Fleisch aus Mercosur-Staaten oder Mercosur-Staaten in die Regale zu legen. Mhm. Ist ja bisher einigermaßen also gut gehalten.
Als argentinisches Fleisch kriege ich eigentlich nur, wenn ich ins Gasthaus gehe.
Heißt das?
Genau. Was kann ich machen, damit ich, oder wie kann das passieren, dass ich nicht unbedingt das argentinische Steak esse?
Die einzige Möglichkeit, und da wird die Landwirtschaft übt ja schon lange Druck aus Richtung Herkunftskennzeichnung, dass eben die Herkünfte müssen nachgewiesen werden. Und das ist nach wie vor eine Riesendiskussion innerhalb der Regierung, innerhalb der Regierungspartner und der verschiedenen, vor allem aus dem Wirtschaftsbereich gibt es da große Widerstände, weil die das nicht wollen. Im Prinzip kann ich jetzt, wenn ich wohl in einem Gastronomiebetrieb bin, kann ich nachfragen, wo ist euer Fleisch her? ich muss mich darauf verlassen, was mir der Kölner sagt oder hört mir den Chef oder was immer. Aber es gibt keine Verpflichtung, dass das nachgewiesen wird, wo das herkommt. Mhm. Und wir brauchen nur schauen, in Österreich, in der Steiermark haben wir eigene Rindfleischproduktion, relativ großen Stil, Niederösterreich, Oberösterreich auch, Kärnten auch. Aber die westlichen Bundesländer, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, haben eine sehr geringe Rindfleischproduktion. Jetzt, was Fleisch dann auch wirklich hergestellt oder produziert wird und dann in die Läden kommt, die sind sehr stark angewiesen oder kaufen sehr stark ein bei Gastronomieverteilern.
Ist Europa oder Österreich generell auf Rindfleischimport angewiesen? Weil es werden ja die Rinderbestände immer weniger, sie sinken. Brauchen wir sowieso Südamerika?
Ja, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, die Entwicklung, wo die Rindfleischpreise sehr stark angestiegen sind. Das aufgrund der reduzierten Mengen, die in Europa hergestellt werden und produziert werden. Wir verlieren da 1-2% jedes Jahr in fast allen Staaten in Europa. Und liegen jetzt bei der Rindfleischproduktion ungefähr bei 100%. Offiziell noch ein bisschen drüber, ich glaube bei 104% oder 105%. Aber wir exportieren auch als Europäische Union. Also es gibt einen Teil an der Produktion, es gibt Import und es gibt einen Export. Und das Spiel sozusagen pendelt sich irgendwo ein. Und aber wir sind in Europa grundsätzlich auf einem Weg, wo wir weniger Rindfleisch produzieren.
Ist der Export Schlachtnebenprodukte oder sind das?
Nein, es ist auch Fleisch. Man muss da dazu sagen, dass ein bisschen die handelsüblichen Wege mit Großbritannien zum Beispiel, Irland ist ein riesiges Rindfleischproduktionsland, liefert sehr viel Fleisch nach Großbritannien. Das zählt als Export außerhalb der EU. Also das muss man da sehen, da die Staaten, man muss sich das dann anschauen. Aber wir grundsätzlich exportieren wir als Europäische Union Fleisch. Also einerseits historisch Bezüge wie Großbritannien zum Beispiel mit Irland, dass dort sehr viel Fleisch noch außerhalb der EU gibt.
Also du sagst, durch die sinkenden Rinderbestände und eigentlich dann die Mengenbegrenzung, die durch Mercosur ist, wird den heimischen Rinderbauern jetzt nicht so
Druck? Nein, also es ist, wie gesagt, Druck ein bisschen auf den Preis, erzielbaren Preis der Edelteile, was dann indirekt auf die Schlachthöfe wieder druckt. Das aber sonst generell bei den Fleischmarkt wird das minimale, aus Argentinien zumindest eine minimale Bedeutung haben.
Du hast auch vorher gesagt, im vergangenen Jahr der Rindfleischpreis ist sehr gestiegen. Wie erklärst du das, dass die Nachfrage nicht zurückgegangen ist?
Grundsätzlich in Österreich, wir schauen in Österreich an oder Europa, ein bisschen die Nachbarstaaten, wir haben eine wachsende Bevölkerung. Wir haben so jetzt auch wieder erstmals in der letzten Zählung war stabiler Verbrauch, sonst generell jedes Jahr weniger Rindfleischverbrauch pro Einwohner. Die Gesamtmenge an Rindfleisch ist aber ziemlich gleich geblieben, weil es an Zuwanderer, Leute, die zu uns kommen, essen meistens kein Schweinefleisch, sondern Rind und Geflügel. Und das macht dann, das hebt das fast wieder auf. Also wir haben da nicht so das Problem. Und Rindfleisch hat ein bisschen an Renommee vielleicht sogar dazu gewonnen. Wir haben auch mit den recht hohen Preisen, die wir im Vorjahr gehabt haben, eigentlich nicht wirklich massive Rückgänge im Verkauf gehabt. Das war ganz bemerkenswert. Hätte man so gar nicht erwartet, dass, weil die Preise da ziemlich stark gestiegen sind. In den Geschäften, aber der Konsum ist deshalb nicht wirklich wesentlich zurückgegangen.
Beim Rindfleischpreis, was siehst du die Entwicklung?
Wir werden jetzt, es war so zu erwarten, von diesen Höchstpreisen des Vorjahres, wenn wir zurück kommen, aber es wird sich auf ein höheres Niveau einstellen, der Preis, wie wir es vorher gehabt haben. Also wenn wir jetzt liegen, vermutlich wird er bis Sommer der Preis auch bis Herbst noch ein bisschen retour gehen, aber von September, Oktober weg dürfte er wieder stärker anziehen.
Warum haben die Bauern so viel Angst vor Mercosur? Wo wir ja sehen, es gibt eine Mengenbegrenzung, es ist eigentlich fix ausgemacht, wie viel geliefert werden darf, in so vielen Jahren.
Ja, es ist von Seiten der Landwirtschaft schon ein bisschen verständlich, weil man hat sich da was einlassen mit dem Vertrag, wo man nicht wirklich ganz genau gewusst hat, wie sich was entwickeln wird. Und man hat Angst vor diesen Größen, von den Produktionseinheiten, von den Möglichkeiten, die die Mercosur-Staaten haben. Das ist eher diese Angst, die da mitschwingt. Und auch, weil es derzeit haben wir einen gewissen Einfluss auf Preis und Entwicklung. Das hat man jetzt relativ gut abschätzen können. Mit Mercosur kannst du das nicht so gut abschätzen, weil wir nicht wissen, wie sind Produktionsbedingungen in Südamerika, wie verändert sich das, was machen dort die Staaten, wollen sie mehr an Fleisch und Waren exportieren, wollen sie das billiger in den Markt geben, was dann auf unseren Markt Einfluss hat. Also wir haben einen Partner sozusagen jetzt in der Wirtschaft, den wir nicht wirklich beeinflussen können. Und das macht diese Unsicherheit aus. Und weil das sozusagen eine Unsicherheit ist, die von außen hereintragen wird, das macht diese Angst bei den Bauern.
Ist außer Rindfleisch neu und was dann geringer bezahlt?
Grundsätzlich gilt das für alles. Man wird sehen, wie mehrere Produkte. Wir haben ja schon ewig ausgenommen Soja genau genommen, weil Soja ist für uns ein Produktionsmittel, das wir brauchen und einkaufen. Das ist sowieso schon 30 Jahre, haben wir keine Steuer drauf auf Soja, weil wir es unbedingt brauchen. Das gilt für andere Produkte, wird das gleich gelten. Da kann ich mir aber nicht wirklich so genau aus im Detail. Aber grundsätzlich geht es um den Abbau von Steuern, die im Export oder Möglichkeiten des Importes dann einschränken.
Generell die Situation im Land in Argentinien. Sie haben ja eine wahnsinnig hohe Inflation. Wie schaut es da derzeit aus?
Derzeit sind sie sehr zufrieden und der jetzige Präsident ist ja wiedergewählt worden im Oktober. Und sein großer Wirtschaftserfolg war ja, dass sie die Inflation auf 2% gedrückt, 2% aber im Monat. Das heißt nicht mehr noch 25% aufs Jahr rechnet, aber auf einem Niveau von 219% Jahresinflation.
Im 2024?
24er Jahr, ja. Also unglaublich hoch. Die Situation für die Wirtschaftsbetriebe ist erdrückend. Sie haben zum Teil, die Mindestzinsen sind jetzt 10%. In Zeiten der hohen Inflation waren das bis 60% Zinsen. Also als Darlehen braucht es irgendwas, was 60% Zinsen sollte. Also fast unmöglich, dass du irgendwie das zurückzahlen kannst. Mhm. Also die ganze Wirtschaftsumfeld ist schon sehr kritisch. Und warum Argentinien nicht fürchten braucht, sie haben zwar super Produktionsgrundlagen mit den riesigen Flächen der Pampa, die sind aber auch gefährdet von Trockenheiten. Wenn sie Trockenheit haben, ist nicht wie bei uns, das in der Südsteiermark trocken ist, auf ein paar tausend Hektar, sondern dort ist eine Fläche trocken, die so groß ist wie Deutschland, die 30-40% ihrer Produktion ausmacht. Wenn dort eine Trockenheit ist, die haben dann nichts. Im Rinderbereich heißt das, keine Winterfütterung, sie haben kein Winterfutter, sie haben gar nichts. Mhm. Und zweite große Faktor sind Überschwemmungen von der Natur her. Das ist alles Breitlein, dann gehen riesige Flüsse durch. Wenn die Überschwemmungen haben, dann überschwemmt es auch ganze Gebiete, so groß wie Deutschland, Italien, Österreich. Und dann fällt es aus. Dann fällt es praktisch aus der Produktion. Und das ist ein riesige Nachteile. Und die politische Unsicherheit, hohe Zinsbelastung für Investitionen, Gift, Inflation und mehr oder weniger politische Willkür. Wenn der Staat sagt, Preise steigen zu sehr durch den Export, dann stoppen sie den Export oder erhöhen dort die Steuer für den Export.
Wie ist dann grundsätzlich die Stimmung in der Landwirtschaft?
Ja, wir waren eigentlich relativ gut, weil sie einfach jetzt hoffen, dass wir in stabilere Verhältnisse kommen. Und die Landwirtschaft als Produktionseinheit sozusagen trotzdem auch relativ stabil ist. Weil es einfach, sie haben die Natur gegeben, sie produzieren dort. Sie haben zwar einen Einsatz von Fremdmitteln, aber das versuchen sie zu reduzieren. Die Leute brauchen dort Arbeit, auch wenn sie weniger Zeit kriegen, Zeiten schlecht sind. Aber sie haben zumindest ein Produkt, das verkaufen können. Und Lebensmittel brauchen alle. Und auf der ganzen Welt. Und das übersehen wir hin und wieder in Europa ein bisschen, dass die ganze Welt, und wenn man dort schaut, in Brasilien hat China, Russland haben eigene ganze Täler haben die in Beschlag genommen, was eigene Verwalter dort sitzen haben. Die produzieren Händelfleisch, Schweinefleisch, haben eigene Schlachthöfe, liefern es 100% nach Russland, China genauso. Das sichern sie die Nahrungsmittel. Und wir in Europa sind eher sehr vorsichtig dabei, machen ihnen wieder die Augen ein bisschen zu, weil wir nicht genau wissen wollen, wo was herkommt. Aber wir brauchen die Produktionsflächen und die hat Südamerika und Argentinien und Brasilien genauso. Und was wir auch haben, das haben wir auch noch gar nicht so. Sie haben im Bereich Saatgut, Forschung, Spritzmitteleinsatz, Forschung sind sie unglaublich stark unterwegs, auch wie es Düngemittel reduzieren können. Argentinien muss sämtlichen Stickstoff importieren, also alles, was düngen, müssen sie Import machen. Und jetzt haben sie beim jetzigen Saatgut, was eben mit Knöllchenbakterien des Soja beimpfen, haben sie den Einsatz von Düngemittel für Stickstoff von 70 Kilo auf 20 Kilo pro Hektar reduziert. Nur durch diese Maßnahme. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Brasilien hat eine Anbaufläche von knapp 18 Millionen Hektar an Soja jedes Jahr.
Das heißt, der natürliche Dünger ist sowieso nur ein Bruchteil dessen.
Genau. Ja. Ja. Und sie versuchen das also wirklich da sehr gezielt zu machen und haben im Pflanzenzuchtbereich unglaubliche Einheiten, das als Forschungseinheiten dort haben und auch die Produkte dann am Markt bringen.
Mhm.
Auch Trockenresistenzen bei Weizen, bei Mais.
Durch Gentechnik?
Nee, durch Sorten. Genau, durch Gentechnik, durch Sortenversuche, was dann machen.
Das heißt eigentlich, Europa ist im Hintertreffen diesbezüglich.
Oder also was da die, wir, einfach weil wir uns von der Gesellschaft her recht große Schranken für die Produktion bekommen oder wo wir das nicht machen und nicht machen wollen, aus bestimmten Gründen und was immer. Andere Staaten produzieren das aber. Und das Problem ist, dass wir zunehmend auch Produkte aus diesen Ländern benötigen und brauchen.
Hat die österreichische Landwirtschaft auch Chancen durch Mercosur?
Speziell für die Landwirtschaft glaube ich weniger, weil wir da für das einfach zu wenig Produkte haben, die wir irgendwie unterbringen. Insgesamt für die Wirtschaft aber, wenn wir es brauchen, denk an Zulieferindustrie, was immer, also für der Seite, wenn wir es brauchen, wie die Landwirtschaft selber, aber wird es eher neutral bleiben. Wir könnten eher vielleicht ein bisschen mit einem intensiveren Austausch, weil gerade im Pflanzenzuchtbereich Richtung Trockenheit, Resistenzen und Ähnliches oder Einsparung von Düngermitteln, dort werden Kooperationen mit diesen Firmen werden dort gar nicht verkehrt. Und das wäre durchaus möglich, wenn man das dort in engere Beziehungen bringt. Oder Austausch auf Universitäten oder Ähnlichen, wenn wir das gesehen haben, wir die andere Forschungsrichtungen haben, wo man dann die Landwirtschaft, das eine oder andere, dann als sinnvoll herausbringt.
Also unsere Rinderbauern, müssen die jetzt Angst haben vor Mercosur oder können sie trotzdem positiv in die Zukunft schauen?
Mit der Nutzung unserer Grundlagen, die wir haben auf unseren Flächen, Weidehaltung, Grünland, Silagen, sind da Maisstandorte, Maiserträge, die um ein Drittel höher sind wie in Argentinien. Und ein geschicktes Management braucht man nicht wirklich Angst haben. Wir haben unsere Voraussetzungen, die wir haben. Dann gibt es einen Ozean dazwischen. Die Südamerikaner haben ihre Voraussetzungen. Und das ist nicht das wirklich das Problem. Also ich glaube, unsere Bauern mit der Nutzung der heimischen Grundlagen fahren da sehr gut.
Lieber Rudi, vielen Dank für unser Gespräch und für deine Expertise. War sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und wer mehr darüber lesen möchte, dann schaut in die nächste Landwirt-Bio-Ausgabe.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet, mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.